Gott ist ein Gott, der aufs Herz schaut. Wir müssen uns nicht irgendwie vor ihm erst würdig formulieren. Ein ehrliches Gebet, ein ehrliches Wort, wie mit einem Gegenüber. Sagen, ey Gott, wenn es dich gibt, hey, dann hilf mir. Also ich glaube, dass wir so, wie wir sind, einfach zu Gott kommen können.
Das Mikro für dich, ein Podcast der Villa Vie.
Tachchen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Villa Vie. Mein Name ist Tirza Schmidt und heute haben wir einen ganz besonderen Menschen zu Gast. Sie ist eine Frau mit ganz viel Herz, mitten hier aus dem Ruhrpott. Sie gehört zu den Menschen, die wirklich, wirklich an dir und deinem Leben interessiert sind. Sie hat Rhythmus im Blut, Humor auf der Zunge und sie ist so ehrlich, dass du dich in ihren Worten wiederfinden kannst. Nathalie, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf und danke für die lieben Worte.
Trifft ganz auf dich. So bist du. Also ein Teil von dir. Ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr über dich zu sagen. Nathalie, man hat ja hier immer die Wahl von zwei Lieblingsgetränken, die man für sich wählen kann. Und du hast dir Maracuja-Schorle oder einen Gin gewünscht. Und natürlich hat Taverdi einen Gin zubereitet. Schau mal, sie bringt es dir.
Leute, ey. Was ist Villa Vie?
Beschreib mal, was du siehst, weil ich sehe das auch zum ersten Mal. Also,
ja, ich sehe ganz viel Wertschätzung. Ich sehe ein großes Glas, ein wunderschönes Glas mit Gin, mit Zitronenscheiben, mit Heidelbeeren drin, mit Eiswürfeln drin. Der Hammer.
Wunderbar.
Danke euch. Ja.
Wunderbar, genieß es. Also ja, also ich nutze einfach mal die Zeit deines Genusses zu sagen, dass auch diese Podcast-Folge von Anke und Dirk Schumacher aus dem Bergischen Bestattungshaus in Wiel unterstützt wird, weil es einfach immer um Menschen geht. Boah, mach nochmal vom Mikro, das hört sich so schön an. Ich kenne das nur aus dem Fernsehen, dieses Geräusch. Ist doch krass.
Ein Traum.
Oh ja, Nathalie.
Ist mega, schmeckt großartig, ja. Danke euch. Und die Maracuja-Schorle hätte es auch getan.
Du, das glauben wir dir aufs Wort. Und es ist auch beides super lecker. Ich fand es halt total cool, dass du das so gesagt hast. Also einfach in der Offenheit. Ich glaube, du wusstest gar nicht, es geht speziell jetzt um heute und hier. Ja. Obwohl ich es genauso meinte. Es ist schon ein seltenes Tröpfchen hier in unserer Hütte. Und ich finde es irgendwie cool, dass man einfach sagt, ja, Gin. Also,
ja, passiert.
Passiert. Nathalie, als wir uns das erste Mal gesehen haben, wir haben keinen Gin getrunken, bist du zu Besuch in die Villa Vie gekommen. Du hattest damals irgendwie von mir oder auch von der Villa Vie gehört und ich erinnere mich an den Satz, also du bist reingekommen, du saßt auf der Couch, meine ich, in meiner Erinnerung, und hast gesagt, boah, Tirza, dich möchte ich irgendwie kennenlernen. Mhm. Das hat mich damals, wie kam es, wie war deine Perspektive?
Ja, also für mich war Villa Vie irgendwie so ein Begriff, der einem immer wieder mal irgendwie so vorbeigeflogen ist. Und dann hatte mich von einem befreundeten Ehepaar, die Frau Astrid Strunk, hatte mich nochmal explizit darauf angesprochen, ob ich dich kennen würde. Und dass es sicherlich cool wäre, wenn wir uns mal begegnen, wenn ich dich kennenlernen würde. Und das hatte ich mir auf jeden Fall in mein Herz reingeschrieben. Und dann dachte ich irgendwann, okay, einfach machen. Und hatte dich angeschrieben, ob wir uns mal treffen können, ob ich würde dich einfach mal super gerne kennenlernen und so, und kannte dich ja gar nicht, also so dich als Person nicht, und schon in deinen Antworten kam so eine Entspanntheit, so eine Positivität rüber, das war schon extrem cool. Und genau, und es war mir ein absolutes Fest, dich zu treffen und einfach einen ehrlichen, lockeren, direkt Herz-zu-Herz-Austausch irgendwie zu haben. Und ja, ich war da schon extrem beeindruckt von dir, von deiner Kultur, und hat sich bis heute jetzt auch nicht geändert.
Prost an dieser Stelle. Ja, du darfst gerne nochmal greifen. Ja, einfach mal machen. Also ich glaube, das ist auch so ein cooles Motto. Also du bist auch ein Mensch, der einfach mal macht. Nicht einfach im Sinne von oberflächlich, sondern einfach im Sinne von, ich pack's an. Also ich warte jetzt nicht lange, oder wenn was für mich dran ist, dann mach ich's.
Ja, ist schon aber auch eine Entscheidung. Also ja.
Von dir, eine bewusste Entscheidung.
Ja. Also es fällt mir nicht immer so leicht, ne? Ja. So wie es dann vielleicht wirkt. Aber genau, aber nur so passieren halt Dinge, ne?
Ja, das stimmt, das stimmt. Du bist ja dann auch geblieben auf eine Art und Weise. Also kommst regelmäßig zu verschiedenen Veranstaltungen in die Villa Vie und unterstützt uns hier und da. Und eins, was ich nie vergessen werde, sind Momente, wo du in der Küche beim Abtrocknen oder Spülen zu finden bist. Und das als Pastorin. Also als Nathalie und als Pastorin. Denn oft verbinden wir Menschen Pastoren sein, sonntags in der Kirche anwesend sein. Also entweder ist die Pastorin anwesend und bestenfalls auch ich. Und wenn ich nicht anwesend bin, merkt man vielleicht, dass ich nicht anwesend bin. Das verbindet man Predigten, Bibellesen, für andere beten, vielleicht sogar auch Beichte oder die Beichte. In manchen Kirchen ist das so. Oder vielleicht auch Trost und Antworten zu bekommen auf wirklich komplizierte Fragen und vor allen Dingen auf so eine Warum-Frage. Warum ist mir das passiert? Warum ist Gott so? Was ist der Sinn? Warum? So Warum-Fragen. Was bedeutet es für dich, Pastorin zu sein?
Pastorin zu sein bedeutet für mich in erster Linie einfach, ja, dem nachzugehen, was Gott in mein Herz legt, von dem, was ich glaube, was Gott einfach durch mich tun möchte. Bedeutet, ja, darin treu zu sein, weil ich glaube, das ist etwas Wichtiges, was für jeden Menschen einfach so wichtig ist, zu schauen, hey, wir müssen nicht irgendwie irgendeine Rolle erfüllen oder irgendwas, sondern Gott hat sich bei mir, bei jedem, bei dir, bei jedem von uns was gedacht und wir dürfen in dem leben, was Gott sich für uns ausgedacht hat und dürfen das ausleben. Und genau, und mein Herzenswunsch ist es einfach, ja, das zu tun, was Gott von mir möchte, das zu tun, was Gott in mein Herz legt. Und jetzt bin ich Pastorin, beruflich, ja. Genau, aber das schließt nicht aus, dass ich einfach auch Nathalie bin, die Dinge tut, die auf meinem Herzen sind. Und ich bin überzeugt von der individuellen Berufung, von einem individuellen Menschen.
Mhm. Ja, du bist Pastorin nicht in irgendeiner Metropole wie Hamburg, Köln, Berlin, München oder ein Dorf wie Falkenberg, sondern hier im Ruhrgebiet. Mhm. Bist du nie weg gewesen oder bist du mal weg gewesen und wiedergekommen? Was ist deine Story zwischen dem, boah, ich bin Nathalie, einfach Mensch, hin zu, okay, ich bin Pastorin und dann auch noch im Ruhrgebiet?
Ja, genau. Also die Variante war, ich bin gebürtige Ruhrgebietlerin, war zwischendurch weg für mein Theologiestudium und bin dann wieder zurückgekommen. Mhm. Wobei ich ehrlicherweise gestehen muss, dass es nicht mein Plan A war, zurück ins Ruhrgebiet zu kommen, sondern ich habe festgestellt, ich war in Hessen für mein Studium und da ist das Leben auch ganz schön und auch die Umwelt ist ganz nett und so, ne? Also das Umfeld, die Natur und irgendwie auch die Kultur. Mhm. Genau. Und aber Gott hat es geführt, dass ich zurückkomme. Pastorin zu werden war keine bewusste Entscheidung letzten Endes, sondern eher eine Schritt-für-Schritt-Entwicklung. Ich war in der Zeit, als es um Ausbildung ging, war ich ziemlich orientierungslos und wusste echt nicht viel mit meinem Leben irgendwie anzufangen und hatte Bibelschüler kennengelernt, also Leute von der Bibelschule, wo ich das Theologiestudium letzten Endes auch gemacht habe. Die waren in unserer Gemeinde zu Besuch und waren irgendwie ja entspannter drauf, als ich das so dachte, von dem, was da jetzt so ankommt. Genau, was schon mal eine große Sympathie hergestellt hatte. Und in meiner Findungsphase, was mache ich jetzt, wie geht mein Leben weiter, da hatte ich mich zwar schon auf eine Ausbildungsstelle beworben, hatte auch schon die Zusage, es ging damals um Altenpflege, was damit zusammenhing, dass meine damalige Gemeinde ein Altersheim hatte und das dann einfach, ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß nicht wohin und hier sind gerade Connections, darum mache ich jetzt einfach das. Das war so ein bisschen das Mindset dahinter. Und während einer christlichen Jugendfreizeit, die in diesem Jahr stattgefunden hatte, hatte ich von Gott einfach so total das Gefühl, dass das gar nicht mein Weg sein soll. Und das andere, was mir dann total klar war, war, dass diese Bibelschule der nächste Schritt sein sollte. So geht es eigentlich in meinem Leben, dass ich immer nur den nächsten Schritt von Gott so aufgedeckt bekomme. Mhm. Genau, und dazu kam auch noch, dass ich eigentlich gar nicht alle Anforderungen erfüllt habe, die man eigentlich bräuchte, um dieses Theologiestudium dort zu beginnen. Und ich aber trotzdem genommen wurde. Und genau, auch die Story mit der Ausbildung ist auch nochmal eine crazy Entwicklung gewesen. Meine Mutter war nicht dafür zu sagen, ja Kind, sag die Ausbildung ab und geh dahin. Mhm. Sondern sie meinte, hey, sei dankbar, du hast einen Ausbildungsplatz, es geht bald los. Wenn Gott will, dass du auf die Bibelschule gehst, dann wird er das schon verständlich machen. Und das hat er gemacht auf wirklich crazy Arten und Weisen, an denen ich keinerlei Anteil hatte. Mhm. Und so war der Weg aber frei, auf die Bibelschule zu gehen. Und genau, und so wusste ich, okay, das ist der Ort, wo Gott mich haben will, weil es eine crazy Story war.
Mhm. Wie immer wieder ein Step by Step. Und du hast gerade gesagt, okay, Step by Step und Gott wird dann irgendwie das auch aufzeigen. Ist es nicht bei jedem im Leben so, dieses Step by Step? Und es wird was sichtbar, nur nicht jeder erkennt Gott dahinter?
Kann sein.
Ja.
Also bestimmt führt Gott oft Dinge und wir merken das vielleicht erst im Nachhinein oder so.
Mhm. Auch unabhängig davon, ne, ob man an Gott glaubt oder auch eben auch nicht glaubt, so, ne? Und eine crazy Story, also willst du ein Beispiel nennen, so, wo du sagst, boah, krass, also da habe ich keinen Anteil drin, das ist so krass, dass ich da gelandet bin.
Ja, also zum einen die Sache mit der Ausbildungsstelle, die ich halt hatte, genau, es ging darum, dass ich den schulischen, also den theoretischen und den praktischen Ausbildungsplatz sicher hatte. Es sollte im Herbst losgehen. Mhm. Und im Sommer kam dieses Erlebnis eben, dass ich das Gefühl hatte, das ist nicht mein Weg, sondern Gott hat was anderes. Gott möchte, dass ich auf diese Bibelschule gehe. Und meine Mutter sagte halt, hey, du wirst die Ausbildung jetzt nicht absagen. Und genau. Und dann kam es halt so, dass die Schule uns angerufen hatte und gesagt hatte, hey, diese Ausbildung wird erst später finanziert. Wir können irgendwie erst im Februar beginnen. Und daraufhin hatte halt meine praktische Ausbildungsstelle gesagt, dass wir nur Leute haben wollen, die im Herbst anfangen. Und meine Mutter meinte, hey, bewirb dich noch weiter, schau, dass du das aufgefangen bekommst. Und ich habe mich weiter beworben. Und mitten in dem Prozess hat die Schule nochmal angerufen und gesagt, hey, es fängt doch alles so wie gehabt im Herbst an. Es bleibt alles beim Alten. Und dann bin ich zu meiner damals eben der praktischen Ausbildungsstätte gegangen, wo ich im Ursprung hätte anfangen sollen und habe es denen gesagt, dass ich doch eher anfangen kann. Sie meinte, ja, kommen Sie bitte in einer Woche wieder, die zuständige Person ist gerade im Urlaub. Mhm. Und dann bin ich nach dieser Woche wieder hingegangen und dann sagte die Person, ach Mensch, das tut mir total leid, gerade gestern haben wir halt ihren Platz vergeben und so. Und letztendlich war dann alles eigentlich wieder wie vorher, nur habe ich meine Stelle verloren, was in dem Fall natürlich mega cool war, weil das einfach so ein Punkt war, wo es klar war, okay, Gott hat hier die Tür zugemacht, also ist die nächste Tür, die ich von Gott her empfunden habe, die Bibelschule gewesen.
Ja. Cool. Und was für dich ja irgendwie eindrücklich war, als du das erste Mal so ein bisschen so mit Bibelschülern zu tun hast, okay, die sind eigentlich ganz normal, die sind ganz cool. Und ich meine, das ist ganz oft so, dass es sympathisch ist, wenn man den Eindruck hat, Pastoren sind ganz normale Menschen.
Mhm.
Also die Emotionen haben, die Zweifel haben, wo nicht alles glatt läuft, die vielleicht auch ein bisschen einen Plan vom Leben haben und nicht in so einer Wolke leben und gar nicht so sehr vielleicht mitbekommen, okay, was das Reale ist. Praktische Leben ist. Und der Gin macht dich als Pastorin sehr sympathisch.
Gin-pathisch.
Gin-pathisch, ja. Wie lebst du deinen Glauben, also so ganz praktisch, wie sieht das so im Alltag aus, als Nathalie?
Ja, es klingt jetzt vielleicht mega fromm, aber vielleicht ist es nicht so fromm, weil ich es nicht täglich schaffe.
Mhm.
Aber wir haben seit geraumer Zeit, habe ich vor allem auch mit meinem Mann zusammen, beginnen wir unseren Tag. Wir dürfen ja gemeinsam diese Pastorenstelle leben und genau starten gemeinsam den Tag mit einer gemeinsamen Bibellese, mit einer gemeinsamen Gebetszeit. Aber auch ich als Nathalie habe für mich auch nochmal Zeiten mit Gott, in denen ich Bibel lese, bete, vor ihm einfach bin, Zeit mit Gott verbringe, weil ich einfach merke, es macht so einen Unterschied auch. Also wie schaue ich auf das Leben, wie schaue ich auf mich, wie schaue ich auf die Kirche, wie schaue ich aufs Ruhrgebiet, wie verhalte ich mich auch, ne? Also das macht einfach einen Unterschied und es ist auch die einzige Quelle, sag ich mal, die uns hilft, in dem halt zu sein, wo Gott uns auch haben möchte letzten Endes und wo wir diese Kraft auch herbekommen können, ne, in diesem Leben zu leben. Genau, und ich glaube auch, dass ich dadurch ein gewisses Fundament habe im Leben, auf dem ich stehen kann. Und ich finde es manchmal so krass, mir vorzustellen, dass Leute, die halt nicht mit Gott leben, so in diesem ganzen Chaos, in dieser Welt einfach sind und eben nicht diese Gewissheit da ist, hey, da ist ein Gott, der mich in seiner Hand hält, da ist ein Gott, der mir zuspricht, dass er mich sieht in alledem, dass er mich liebt im Übrigen auch, so wie ich bin, ohne mir irgendwas verdienen zu müssen, sondern ich habe meinen Wert einfach, weil Gott wollte, dass ich da bin. So, ne? Und einfach eine Zuversicht, weil ich weiß, dass es einfach mehr gibt als das, was ich im Hier und Jetzt sehe. Genau, es kann aber auch manchmal vielleicht so wolkig wirken mit dem, was du gerade angedeutet hast. Aber das macht einfach einen Unterschied in meinem Leben und ja.
Wie erlebst du Gott?
Sehr stark als Zuhause, würde ich sagen, weil ich bei ihm weiß, wer ich bin, weil er mir meinen Wert zeigt, weil ich bei ihm einfach von klein auf wusste, okay, er nimmt mich einfach an, Punkt.
Ja, du sagst gerade so Chaos in dieser Welt und irgendwie so ein bisschen Boden unter den Füßen haben und so weiter. Inzwischen haben wir ja die KI. Wir sind fortschrittlich in der Wissenschaft. Es entwickelt sich sehr, sehr viel. Wir haben Kriege. Ach ja, wir leben alle in derselben Welt, also wir kriegen alle was mit.
Mhm.
Wie bleibt für dich dein Glaube up to date oder auch verlässlich?
Aus der Beziehung mit Gott heraus, tatsächlich. Ne? Also immer wieder zu erleben, auch wie er wie er mir zuspricht. Ne? Ich glaube auch, dass die Bibel ist das Wort Gottes und es ist lebendig. Der Heilige Geist macht es lebendig, wenn wir es lesen. Und so oft erlebe ich, wie ich einfach, wenn ich chronologisch Bibel lese, ich habe ein Buch auf dem Herzen und lese mir das halt durch. Und wie dann genau Stellen drankommen, Verse drankommen, die aktuell für den Tag, für die Situation so relevant sind. Mhm. Oder Dinge, Sätze, die mir aus der Bibel einfach ins Herz fallen, wo ich einfach weiß, ja, Gott ist da. Ne? Mhm. Er ist real und er sieht mich, er sieht unsere Kirche, er sieht diese Welt. Und ich glaube auch, er ist einfach, also er ist das Verlässlichste. So, er ist das, was bleibt. Und das immer wieder zu erleben. Und das funktioniert aber, glaube ich, wirklich nur, wenn wir diese persönliche Beziehung mit Gott leben. Und das kann auch kein Gemeindeprogramm zum Beispiel ersetzen. Mhm. So, und das ist mir super wichtig, weil Gott ist ein Gott der Beziehung und nicht zuerst ein Gott des Programms. Mhm. Und da erlebt man die Realität nochmal ganz besonders von Gott.
Mhm. Ja, stimmt, daran erinnere ich mich. Das hat mich auch echt so ein bisschen geprägt, zu dieser Punkt, dass du keine Freundin bist, jetzt sag ich mal, von Programmen. Mhm. Oder auch, dass Menschen vielleicht nicht primär Programme brauchen, auch wenn es eine gewisse Struktur vielleicht braucht in Kirche oder in Gemeinde, sondern wirklich die persönliche Beziehung brauchen. Mhm. Und du bist ja Pastorin. Wie heißt die Kirche, wo man dich finden kann?
Mhm. Hohe City Church.
Wir verlinken das total gerne hier.
Oh, wow.
Unter dem Podcast. Ja, denn, wenn es um den christlichen Glauben geht, dann führt ja kein Weg an Jesus vorbei. Yes. Ne? So, er ist der Weg hin zu Gott. Mal angenommen, du triffst Jesus abends an der Bar, vielleicht sogar einer Musikbar mit einem Gin. So.
Sehr gut.
Wie wäre die Situation? Also würde er dir einen ausgeben? Was würde er dir sagen? Wie wäre die Dynamik?
Wow. Vielleicht würde er mir was ausgeben, aber ich würde ihm gern was ausgeben. Ich würde sagen, hey Jesus, was darf sein? Hast du Zeit, wollen wir uns setzen und quatschen? Ja, ich glaube, ich hätte einen ganz, ganz großen Fangirl-Moment. Aber gleichzeitig weiß ich, dass Jesus mich da runterholen würde, weil er voll auf Augenhöhe, ne? Das ist Jesus auf diese Welt gekommen, ist uns auf Augenhöhe begegnet. Genau, aber er hat sich entschieden auch für diese Augenhöhe und das macht ihn auch irgendwie aus. Und ich weiß, er würde mir dieses diesen Fangirl-Moment, er würde mich da abholen und ich würde mich super wohlfühlen und es wäre einfach eine Ehre. Und ich würde es einfach lieben, mit ihm bei einem Getränk zu sitzen, ihm Fragen zu stellen, ihm zuzuhören und einfach die Zeit einfach nur auszukosten.
Ja, Stichwort Karma. Karma kommt in unserem Sprachgebrauch ja sehr, sehr häufig und auch sehr leicht teilweise über die Lippen. Karma is a bitch. So, oder tu Gutes, dann widerfährt dir Gutes. Tust du etwas Schlechtes, passiert dir etwas Schlechtes und auch das zu Recht. Warum dann glauben, dass es einen Gott gibt, der mich liebt, ja? Und zwar so sehr liebt, dass Jesus eben auf Augenhöhe in diese Welt gekommen ist und unsere Schuld vergibt. Also warum überhaupt glauben, dass wir schuldig sind, Vergebung brauchen? Hm. Ist das nicht viel komplizierter als Karma-Konto, gut und böse?
Eigentlich finde ich es einfach, aber respektvoll gesagt, einfacher als ein Karma-Konto, weil es ist einfach, wir dürfen diese Gnade halt annehmen und das ist letztendlich ja Rettung. Jetzt hast du viele Fragen gestellt, ich muss es gerade in meinem Kopf einmal so ein bisschen sortieren. Das Ding ist, Gott, und das finde ich aber auch das Krasse an Gott, er ist die oberste Instanz und er ist niemandem für irgendwas Rechenschaft schuldig, was mir diese Liebe zeigt, die er zu uns hat, weil er muss sich nicht vor irgendwem gutstellen, sagen, guck mal, ich mache jetzt hier einen auf Gnade und sorge dafür, dass die Menschheit gerettet werden kann von dem, was sie von mir trennt, sondern ich aus freiem, aus meiner allen Souveränität heraus entscheide ich mich dafür, Jesus auf diese Welt zu senden, damit diese Möglichkeit besteht, dass die Dinge, die uns von Gott trennen, uns vergeben werden können und wir in Beziehung mit Gott leben können und auch Ewigkeit bei ihm verbringen können. Warum Schuld? Das Ding ist, Gott ist halt so groß, so riesig und so perfekt, dass einfach, bildlich gesprochen, ist einfach nur Licht und das ist so gut können wir gar nicht sein und jede kleinste Unperfektheit würde uns von ihm trennen und auch wenn er sagen würde, hey kommt, wir könnten nicht, weil bildlich gesprochen Schatten vor Licht nicht bestehen kann. So und darum braucht es halt diese Lösung, dass wir Vergebung für das empfangen, damit wir bei diesem Licht sein können, dass unsere Schatten weggenommen werden. Und weil wir eh nie an das Level rankommen können, wie perfekt Gott ist und wie perfekt es bei ihm ist, weil wir unsere Unperfektheit ja mit hinbringen würden, was es dann wiederum unperfekt macht und das ergibt ja keinen Sinn. Genau darum ist diese Lösung von Gott zu sagen, hey, ich entscheide mich für Gnade. Ich sitze jetzt nicht hier auf meinem Thron und streichle mein Ego damit, wie ich schaue, dass sich Leute versuchen, sich irgendwie gerecht für mich zu machen oder besser zu sein und sich abrackern, mir zu gefallen, sondern er hat sich entschieden aus Liebe, weil er uns liebt, diese Gnade, diesen Weg frei zu machen, diese Tür zu öffnen, damit wir echt mit ihm Beziehung nehmen können. Und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Es kostet unseren Stolz vielleicht. Es kostet die Erkenntnis zu sagen, okay, ich möchte das annehmen. Mhm. Aber es ist das größte Geschenk, was wir haben können, letzten Endes.
Wozu braucht es Kirche, wenn Jesus, wie jetzt zum Beispiel auch in der Musikbar, überall anzutreffen ist?
Ja, ich glaube, dass Kirche eine großartige Idee Gottes ist. Die Frage ist, ob wir es immer so leben, wie Gott es sich gedacht hat. Mhm. Ich habe letztens, durfte ich eine Predigtreihe ausarbeiten über das Thema Gemeinde und ich war neu begeistert über das, was Gott sich eigentlich dabei gedacht hat. Und ich glaube, weil wir Menschen sind, ist es nicht immer eins zu eins so, wie Gottes Gedanke dabei war, einfach weil wir unperfekte Menschen sind in alledem. Aber diese Möglichkeit zu haben, hey, Gemeinde als Familie, Gemeinde als Zuhause, Gemeinde aber auch als ein Ort, wo Gott wirklich erlebbar wird, wo wir auch von den Gaben des Einzelnen auch zusammenkommen können und einander davon profitieren können oder einander Segen sein können, um es fromm zu formulieren. Ja, eine Predigt zu hören, die den Glauben stärkt, alles das ist ein Punkt. Es soll ein Ort sein, wo Gott wirklich erlebbar ist, wo Gott seine Kraft, seine Realität, aber auch seine Liebe wirklich erfahrbar ist. Was mir aber ganz wichtig ist, das ist nicht nur ein Sonntagsding, sondern das ist vielmehr die Konstellation an Menschen. So da, wo du als Christ bist, da ist Gott auch so, ne? Und dieses Zusammenkommen hat seine Berechtigung, aber es ist viel, viel mehr als nur ein Sonntagsgottesdienst. Das ist ein gemeinsames Leben, es ist ein Familiensein und ja, Gott echt in den Fokus zu nehmen, Gott Raum zu geben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wirklich Orte da sind, in denen Leute wissen, wenn ich da hingehe, da sind Christen. Wenn ich da hingehe, da treffe ich irgendwie Christen, da habe ich die Möglichkeit, was über Gott zu erfahren. Mhm. Darum müssen wir bei den Menschen sein. Es ist ja auch ein Herzschlag von uns, Gemeinden zu gründen, neue Gemeinden ins Leben zu rufen. Warum sollten Leute sich irgendwann entscheiden, ich stehe sonntags mal 10 Minuten eher auf oder wie auch immer und gehe in eine Kirche? So, warum? Mhm. Wenn sie keine Ahnung haben, ne? Wenn sie es nicht kennen. Und dann ist es so wichtig, dass wir bei den Menschen sind. So, und ja, um Gott, seine Liebe, seine Kraft, alles das, was er ist, weiterzugeben.
Für manche Menschen ist Kirche oder auch Gemeinde vielleicht verknüpft mit Enttäuschungen. Mhm. Vielleicht sogar auch mit Manipulation, muss ich jetzt gerade so auch spontan denken. Oder die Menschen dort wirken auf Außenstehende oder neue Gäste so, als ob alles perfekt ist. Mhm. Ob die genug Geld haben und gesund sind und da bei denen läuft es irgendwie Vater, Mutter, Kind, jetzt mal so klassisch irgendwie gedacht. Mhm. Und man hat Angst, hier nicht dazuzugehören, ne? Mhm. Dass man vielleicht abgelehnt wird oder darf ich wirklich alles sagen, wie es mir eigentlich gerade geht? Mhm. Was ist für dich ein guter Grund, in den Gottesdienst zu gehen, sich auf den Weg zu machen, morgens um 10:30 aufzustehen?
Zuallererst die Erwartung an Gott zuerst zu richten, weil das ist das, worum es letzten Endes geht. Wir als Menschen, auch als Christen, laufen immer Gefahr, jemanden zu verletzen. Ob bewusst, im Worst Case oder unbewusst, ja. Menschen sind unperfekt. Und wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme und die sagen mir, ja, hey, ich war früher in der Kirche, habe das und das und das erlebt, dann ist mein Herz zu sagen, hey, es tut mir so leid, was du von Christen erlebt hast oder wie auch immer. Ich möchte dich einfach nur einladen, hey, versuch nochmal Gott kennenzulernen. Einfach unabhängig von dem, was du vielleicht erlebt hast. Mhm. Versuch Jesus nochmal, öffne ihm nochmal dein Herz und schau, wie er es meint. Mhm. So, ja.
Was kann die Kirche uns Menschen heute geben oder heutzutage noch bieten, was sonst keine andere Institution leisten kann?
In erster Linie Jesus. So, das ist das Ding, ne, wofür wir als Kirche auch stehen sollten, einen Ort zu haben, wo Jesus erlebt werden kann. Und das ist mein Wunsch, ja, auch wenn ich zu Christen spreche oder so, auch meinen Predigten kommt es sehr oft vor, dass ich sage, hey, diese, was ich am Anfang meinte, diese Beziehung mit Gott zu leben, so da werden wir gesund und da lernen wir Jesusmäßiger zu leben, da lernen wir Jesusmäßiger Menschen zu begegnen. Und wenn wir das hinten runterfallen lassen, dann kann es auch sich manchmal vielleicht nicht so cool entwickeln. Aber wenn wir aus dieser Beziehung mit Jesus herausleben, werden wir ihm ähnlicher und im besten Fall ist es das, was einem in Kirche begegnet.
Die Villa Vie ist ja für Menschen, die in ihrem Leben einen oder mehrere Schwangerschaftsabbrüche erlebt haben oder aktuell schwanger sind und echt für sich kämpfen, ne? Ob sie schwanger bleiben können. Was würdest du Menschen sagen, als Pastorin oder auch als Natalie? Aber manchmal verbindet man ja Pastoren gleich. Es gibt eine Meinung dazu, sage ich jetzt mal. Was würdest du Menschen sagen, die das für sich erlebt haben, wenn sie dir das anvertrauen?
Ist für mich eine ganz große Frage des Kontextes. Also warum erzählen sie es mir? Was darf ich ihnen sagen? Mhm. Wenn es zum Beispiel um Schuldgefühle gehen sollte, dann sage ich, hey, ne, da ist Gnade, da ist Vergebung und es ist möglich, du kannst es, Gott vergibt dir das und kann dir auch helfen, dir da vielleicht selber zu vergeben, aber es hängt auch total davon ab, welchen Raum gibt die Person mir denn, was ich ihr sagen darf. Mhm. Ne? Ich möchte nichts überstülpen, sondern ja, es kommt darauf an, welchen Rahmen die Person mir gibt oder was sie wissen möchte.
Und was würdest du Christen im Allgemeinen sagen, wenn es um das Thema Schwangerschaftsabbruch geht? Also wie wir Menschen grundsätzlich begegnen sollten, wie unser Wording ist?
Ja. Annahme. Also Annahme. So, es Menschen werden nicht weniger wert oder schlechter, wenn sie das oder das gemacht haben in ihrem Leben oder das gemacht haben. So, ne, das ist diese, weil Gott hat jeder Wert. So, und Jesus nimmt Menschen an. So. Ob er alles gut findet, was jetzt passiert ist, jetzt mal ganz allgemein gesprochen auch, ne, oder nicht. Aber was vor dem Doppelpunkt steht, ist immer die Liebe und die Annahme Gottes. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir als Christen das auch, ja, leben, vermitteln, letzten Endes, ne. Und ich glaube auch, ob es jetzt Gottes Plan A ist, wie jemand jetzt gelebt hat oder nicht, die Annahme ist trotzdem da. Ja, was nicht heißt, dass ne, es nicht auch richtig oder falsch gibt vor Gott und so, ne, das gibt's schon. Aber das ist unabhängig von dem Wert und von der offenen Tür, von den offenen Armen, von Gott, von Jesus für den Einzelnen. Mhm. Und es ist gut und wichtig, dass wir das repräsentieren als Christen.
Ja, und vor allen Dingen auch leben. Also ich nehme dich ganz, ganz persönlich oder auch deinen Mann und daher auch eure Kirche oder Gemeinde auch so wahr, dass bei euch jeder Mensch total herzlich willkommen ist. Mhm. Also jeder Mensch. Mhm. Ich spreche das jetzt einfach mal so aus, dass ihr wirklich offen seid für jeden Menschen. Und das ist ja auch das, was jetzt auch nochmal so auch in deinen Worten nochmal so bewusst oder so deutlich wird, ja.
Ja, also jeder ist gewertschätzt, ne? Jeder ist geliebt, jeder ist angenommen und wir freuen uns über jeden, der sich bei uns zu Hause fühlt.
Mhm. Was antwortest du Menschen, wenn sie dich fragen, was nach dem Tod kommt? Oder anders gefragt, hast du Angst vor dem Tod?
Ich habe Angst vor dem Abschied. So, ich glaube, das ist das Ding, da bin ich auch sehr schnell emotional. Was kommt nach dem Tod? Da geht's halt weiter. So nach dem Tod ist halt die Entscheidung, okay, hey, wohin geht's? Ich glaube, der Tod ist ja erstmal eine physische Geschichte, ne? Also unser Körper stirbt, aber das, was wir sind, das ist da. Und das ist das, was ja, Gott hat uns halt erschaffen. Und die Frage ist halt, hey, es gibt die Möglichkeit, die Ewigkeit mit Gott zu verbringen. Es gibt die Möglichkeit, auf Ewigkeit nach Hause, sag ich mal, zu kommen. Ja, wir kennen ja alle vielleicht das Vaterunser, ne? Gott bezeichnet sich als Vater. Und das ist das, wozu wir letztendlich eigentlich geschaffen sind, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und das ist das Ding, wo ich mich darauf freue, wenn Leute diesen Weg finden und wissen, hey, ich werde eines Tages, wenn das Leben hier zu Ende ist, bei Gott sein. Und diese Ewigkeit, die weiterhin kommt, nicht getrennt von Gott verbringen, was ziemlich uncool ist, glaube ich.
Ja, ja, danke. Kann man den Menschen Nathalie von der Pastorin Nathalie trennen?
Ich denke nicht, weil, also ich hoffe nicht, aber ich glaube nicht, weil ich ein relativ authentischer Mensch bin und ja, und ich bin auch gar nicht gut im Faken. Also ich könnte keine Sachen verkaufen, von denen ich nicht überzeugt bin. Also es wäre mir gar nicht möglich. Und von daher glaube ich, ist da nicht viel zu trennen.
Wie betet man zu Gott?
Ganz einfach. Also Gott ist ein Gott, der aufs Herz schaut. Ne? Wir müssen uns nicht irgendwie vor ihm erst würdig formulieren oder so, sondern wenn ein ehrliches Gebet, ein ehrliches Wort wie mit einem Gegenüber sagen, ey Gott, ey, keine Ahnung, ob du da bist. Ja, zum Beispiel, ey, mein Leben ist gerade einfach kacke, ich verstehe gerade nichts. Wenn es dich gibt, hey, dann zeig dich mir oder hilf mir oder wie auch immer. Also ich glaube, dass wir so, wie wir sind, einfach zu Gott kommen können. Es geht nicht um krasse Formulierungen und so weiter, darauf schaut Gott gar nicht. Er schaut, ob wir es mit einem ehrlichen Herzen machen. Und da wiederum dürfen wir total entspannt sein. Selbst in der Bibel finden wir Gebete, in dem Psalm zum Beispiel, wo David sich auskotzt vor Gott letzten Endes. Ne? Und er kommt damit klar. Er möchte unser Herz. Er möchte das Ehrliche und das Echte.
Leise wie laut?
Voll.
Beim Bügeln wie beim Autofahren? Im Bett?
Absolut, absolut.
Oder unter der Dusche?
Auch da.
Und was würdest du sagen, für was lohnt es sich, Gott eine Chance zu geben?
Wow, es ist einfach das Beste, was man machen kann. Es ist, wie gesagt, also du wirst finden, wie wertvoll du bist, wenn du auf ihn schaust, wenn du ihn in dein Leben lässt. Du wirst verstehen, da ist Sinn, da ist so viel mehr Sinn und Bedeutung, als du vielleicht bisher dachtest. Innerlich anzukommen, einfach Dinge zu erfahren, zu erleben, die mehr sind einfach als das, was auf dieser Welt sichtbar ist. Ja, da ist ein Gott, der dich liebt, da ist ein Gott, der was ich am Anfang, als ich über das Pastorensein so gesprochen hatte, ja, der einen Weg für dich hat, der einen Plan für dich hat und der dich als Bereicherung für diese Welt sieht. Und er kann dich heilen, er kann dir Dinge wiederherstellen, die vielleicht kaputt sind in deinem Leben und so weiter. Es ist einfach eine riesig großartige Reise mit Gott und es lohnt sich so sehr zu sagen, okay, ey Gott, wenn es das ist, dann möchte ich es ausprobieren. Wenn es das ist, dann möchte ich dir die Chance geben. Aber dann macht es auch voll Sinn, All-In zu sein.
Ja, danke, Nathalie, dass du heute hier gesprochen hast und Menschen, die ja zuhören können und dürfen. Und wenn sie dich mal persönlich antreffen können, bist du mit Sicherheit in der Ruhr City Church zu finden.
Ja, mal in Bochum, mal in Oberhausen, aber ja, genau.
Und im Ruhrgebiet, yay!
Yes.
Und dir möchten wir sagen, wenn du mal auf einen Kaffee oder Gin vorbeikommen möchtest, bist du uns ganz willkommen. Wir freuen uns auf dich. Nathalie, mit dem Gin in der Hand, magst du noch was sagen?
Danke, das ist für das Vertrauen für diesen Podcast. Danke, dass es euch gibt in Bochum. Ich bin extrem dankbar, dass es euch als Villa Vie gibt, dich als Tierzer gibt, euch als Villa Vie-Team gibt. Ihr seid ein ganz, ganz großartiges Herzstück Gottes mitten bei den Menschen. Und das ist euer Leben, euer Sein, ihr seid all in. Und da kann man einfach nur dankbar sein, dass es diesen Ort gibt, dass es diesen Invest gibt, dass es eure Kultur gibt, die ihr lebt. Wenn ihr noch nicht in der Villa Vie wart, hey, das muss man erleben. Es kommt einfach vorbei, schaut es euch an. Es ist wirklich ja, eine Bereicherung für diese Welt, für Bochum, fürs Ruhrgebiet und darüber hinaus.
Hey, und ihr lieben Menschen da, wo ihr wohnt, im Ruhrgebiet oder darüber hinaus, alles Liebe für euch. Habt einen schönen Tag. Tschüss.
Ciao.
Und beim nächsten Mal sprechen wir mit Jill. Sie ist Busfahrerin und berichtet aus ihrem Arbeitsalltag und wie schnell es passieren kann, dass wir Menschen uns gegenseitig in Schubladen stecken.